Anja Nowak
und Felicia Herrscher.
Ja, Renata Martins, du bist jetzt neu zu der Wissenschaftssendung dazugekommen und kommst aus Brasilien und promovierst hier über Rilke.
Ja, Rilke und Mário de Andrade, ein avantgardistischer brasilianischer Schriftsteller am Anfang des 20. Jahrhunderts.
Und der Beitrag, den du für heute vorgetragen hast, ist ja Orale Kulturen, eine Kunst des Widerstands.
Genau.
Und inwiefern interessieren dich orale Kulturen?
Also das ist, ich habe über die orale Kulturen in Brasilien gelernt, also im Rahmen der afrikanischen Literatur in Angola und Mosambik, also alle lusophonen Ländern. Und auch die griechische Literatur habe ich studiert und das hat mir total Spaß gemacht und ich habe ganz großes Interesse darauf. Das finde ich schön, so zu weitersprechen.
Okay, dann hören wir jetzt deinen Beitrag.
Ja, es war einmal vor langer Zeit ein Gedichtenerzähler, der auch nur Erzähler genannt wurde. Er war eine Person, der seine Zuhörer durch die Kunst der Mitteilung bezauberte, durch das Erzählen von Geschichten und Gedichte über die Welt und das Entstehen der Menschheit. Dieser orale Erzähler erscheint sehr früh in einigen archaischen Kulturen, die diesen Namen von der westlichen Historiographie bekommen haben, weil diese Kulturen auf die Antike verweisen. Hierin ist eine Genealogie eines rationalen Gedankens zu finden, der als solchen immer noch besteht und sich auf die Entstehung der menschlichen Existenz als Grundlage und Referenz bezieht, durch die Organisation des menschlichen sozialen Lebens in der Polis, die Stadt, der Wahrung, den Tauschverhältnissen und dem Alphabet, der Sprache. Der Erzähler, wie er als Aedo, der Dichtersänger in Griechenland, genannt wird, repräsentiert die größte Macht der Mitteilungstechnik. Im Lauf der archaischen Zeit verlagert sich dies auf die agrarischen und ländlichen Gemeinschaften. Ab der frühen Neuzeit entstehen Techniken und Medien, bis die Entwicklung der Kommunikationstechnik alle Räume und Sinnen beginnt auszufüllen, beherrschte die orale oder auch handwerkliche Kommunikationsweise des Aedus, der Dichter-Sänger, die oralen Poeten vor. Über Jahrtausende sorgten orale Kulturen für die Verbreitung von Geschichten und Gedichten, bevor sich die Schrift durchsetzte, sich verbreiten konnte. Die orale Mitteilung war das spirituelle Lebenszentrum für viele Völker, die sich um einen Erzähler versammelten, um seine Geschichte zu hören. Aber dieses archaische Erzählen war ja von seiner sinnlichen Seite her keineswegs nur ein Werk der Erzählerstimme allein. Im Epschen Erzählungen, wie das echte Erzählen genannt werden kann, wirkte der Erzähler oder der Aedo durch seine Hand in die Erzählung hinein. Mit Durcharbeit erfahrener Gebärden und das, was laut wird, auf hundertfältige Weise stützt. Seine Hände, Augen und seine Seele konnten durch seinen Warten in ein und denselben Zusammenhang gebracht werden. Ineinander wirkend bestimmten sie eine Kommunikationspraxis. Die gesamte Weltanschauung und das Bewusstsein der Geschichte, sowohl des Heiligen als auch des Profanen, konnte der Zuhörer durch den Gesang des Erzählens beibehalten und übertragen werden. Durch das Hören dieses Gesangs konnten die Zuhörer und Zuhörerinnen ihre physischen und temporalen Beschäftigungen unterbrechen. Dementsprechend hatte der Erzähler durch sein gesungenes Wort die Macht, Blockaden und Grenzen der Bewegung als auch des Sehens und Entfernungen zu überwinden. Durch diese in einem politischen Sinne inklusive Macht wurde der Erzähler zu einem Erzähler der Mnemosyne, der Erinnerung. Die extreme Wichtigkeit, die der Erzähler bekam, ermöglichte ihm gleichwertige Macht und Einfluss auf König, die Basileis. Die erzählenden Epen stellte er als Verfechter der Erinnerung in den Rahmen der oralen Kulturen durch seine kommunikative Kraft. Dieser bedeutende Wortmacht der schriftlosen Völker wurde durch die Einsetzung der Schriftsprache ruiniert. Ab dem 7. Jahrhundert vor Christus wurde die Verwendung einer abstrakten Ausdruckweise durch das Alphabet ermöglicht. Jedoch wurden die Worte durch die Schriftkunst gefangen und von ihren musikalischen und bildlichen Magie entzaubert. Das gesprochene Wort brachte die Erlebnisse aus der Vergangenheit und aus der Zukunft in die Gegenwart hinein. Außerdem hat es auch die Möglichkeit, die gegenwärtige Welt und ihr Tempo zu ihrer ursprünglichen Matrix zurückzubringen, in und in der Gegenwart zu verkörpern. Diese Macht der oralen Wort wird bis zum heutigen Tag in unserer poetischen Erfahrung als auch in unserer Angst vor den eigenen verbotenen böser Wörtern bewahrt. Im Jahr 1936 schrieb der deutsche Philosophen Walter Benjamin einen Essay über den Erzähler. Für Benjamin ist es uns der Erzähler in seiner lebendigen Wirksamkeit keineswegs immer gegenwärtig. Er ist uns schon etwas entfernt und weiter nach sich Entfernendes. Die Kunst des Erzählens ging zu Ende, weil die Erfahrung des Erzählens verloren gegangen ist. Diese Erfahrung war die Quelle, aus der alle Erzähler ihre schöpferische Energie geschöpft haben. Nach Benjamin besteht die Bedeutung des Erzählens in ihrer Ausrichtung auf eine praktische Ausweisung als auch auf Moral sowie auf einen Rat. Aber wenn dieses Ratwesen heute altmodisch im Ohre zu klingeln anfängt, ist es wegen des Umstands, dass die Mitbalkheit der Erfahrung abhanden gekommen ist. Benjamin-Gedanken könnten man in dieser Richtung zustimmen. Es ist die Existenz der Zuhörergruppen um den Erzähler herum, um seine Erzählungen zu hören, die zu einer Seltenheit geworden ist. Diese Erfahrung ist in den Städten schon ausgestorben, verfallen, aber auch auf dem Lande. Aber wie konnte diese kommunikative Kunst verschwinden? Das erste Anzeichen dieses Prozesses war das Aufkommen des Romans zu Beginn der Neuzeit. Aber seit dem Aufkommen des Alphabets ist die Gewohnheit des Erzählens ausgestorben, weil die Erinnerung die größte Waffe des Aedus durch die Schrift ersetzt wurde und die Schrift nicht die orale Tradition beherbergt. Die orale Tradition als Erbe des Epschen Gedichts hatte eine ganze besondere Kommunikationsweise, die sich von des Romans unterschied. In der oralen Erzählung benutzte der Erzähler seine eigenen Erfahrungen oder die erzählenden Erfahrungen von den anderen. In diesem Sinn war das Erzählen eine handwerkliche Form der Mitteilung. Dieser bestand nicht aus der Übermittlung, das Pure an sich, die Sache zu überliefern, wie in einem Bericht oder in einer Information, sondern aus den Spuren, den Erfahrungen des Aedus oder des Erzählers. Die Formen der menschlichen Mitteilung haben sich langsamer ausgebildet und gehen langsamer verloren als die Äppchen Formen des Erzählens. Der Roman brauchte Hunderte von Jahren, ehe er im werdenden Bürgertum auf die Elementen stieß, die ihn zu seiner Blüte brachte. Mit seinem Auftreten begann sodann die orale Erzählung ganz langsam in das Archaische zurückzutreten. Auch die Presse, das wichtigste Instrument im Hochkapitalismus, ermöglichte das Auftreten einer neuen Form der Mitteilung, die Information. Während die archaische Kunst sich von Wundern entlehnt war, war es für die Information unerlässlich, plausibel zu klingeln. Paul Valéry sagt auch, dass der heutige Mensch nicht mehr an dem arbeite, was sich nicht abkürzen lässt. In der Tat besteht die geglückte Erzählung selbst in den Short Story im Abkürzen. Benjamin stellt eine Kontroverse vor, wenn er schrieb, die Erzählung bewährt ihre Kraft gesammelt und ist noch nach langer Zeit der Entfaltung fähig. Im Gegensatz zur Information, die ihren Lohn in dem Augenblick hat, in dem sie neu war, lebt nur in diesem Augenblick. Wenn die Erzählungen nicht gestorben sind, so leben sie heute noch. In dieser Richtung kann man sagen, dass die orale Erzählung noch leben, aber mit anderen Inhalten, andere Formen der Mitteilung und des Erzählens. Nach Benjamin ist das Märchen noch heute der erste Ratgeber der Kinder, weil es einst der erste der Menschheit gewesen ist und lebt insgeheim in der Erzählung fort. Der erste wahre Erzähler noch nach ihm ist und bleibt der Märchenerzähler. Dieser Wiederkehr des Erzählens kann man auseinandersetzen durch das Adorno- und Horkheims-Dialektik der Aufklärung. Der eigene Prozess des Ausrottung des oralen Erzählens hatte in sich selbst Elemente, Bestandteile, die ihre Wiederkehren ermöglicht. Die Entzauberung der oralen Mitteilungswelt schlägt in eine neue Erzählmöglichkeit zurück. Diese Entzauberung bestand in dem Auftreten der Schriftsprache und setzte sich in der Romanform als Prinzipien der Aufklärung, des Rationalismus, des Universalismus und des Individualismus fort. Wie Mythen der Aufklärung zu Opfer fallen und so lebt das orale Erzählen noch heutzutage durch Märchen oder durch bestimmten Gruppen, die sich noch mit dieser oralen Form der erzählenden Mitteilung beschäftigen. Das orale Erzählen wird dadurch ihr an und für sich. Es ist auch möglich daran zu denken, dass die Rolle oder die Wichtigkeit der Mitteilung des oralen Erzählens in der Gegenwart durch die Kulturindustrie ersetzt wird. Diese Industrie setzt die Regression der Aufklärung durch Ideologisierung fort und findet im Radio, Fernsehen und Film einen maßgeblichen Ausdruck. Die neuen Erzählungen der Kulturindustrie versammeln ihre Zuhörer den technisierten Barbaren um sich und bringen sie zu einer neuen bezauberten und entfremdeten Welt. Die Menschen bezahlen für die Vermehrung ihre Macht mit der Entfremdung von dem, worüber sie Macht ausüben.
Sunday morning brings the dawning. It's just a restless feeling by my side. Early dawning Sunday morning. It's just the wasted years so close behind. Watch out, the world's behind you. There's always someone around you who will call. It's nothing at all. Sunday morning and I'm falling. Watch out.
Jetzt folgt das Interview mit Christopher Möller über Gebärdensprache. Und um uns diesen zwei verschiedenen Sprachen, die wir sprechen, sozusagen anzunähern, wir sprechen in dem Sinne hier mit der Lautsprache, auch im Radio, und das Radio bildet und überträgt nur unsere Lautsprache. Das heißt, wenn man die Gleichberechtigung dieser Gebärdensprache und der Lautsprache versucht herzustellen, dann möglicherweise mit Benjamin, mit Walter Benjamin, indem man versucht, sich zu überlegen, was es bedeutet, von einer Sprache in die andere zu übersetzen. Und Benjamin geht dabei von der Vollkommenheit der Sprache aus, der Reinheit der Sprache, die jeweils versucht wird, in der Übersetzung zu erreichen. Und es gibt aber etwas, das man nicht übersetzen kann. Und daran merkt man, dass auch die Gebärdensprache eine eigenständige Sprache ist, denn man kann Eigennamen nicht übersetzen. Wie stellt man Eigennamen dar? Und in der Gebärdensprache müssten sie abgebildet werden, aber sie werden nicht abgebildet, sie werden in der Gebärdensprache buchstabiert. Das heißt, da könnte man anhand der Eigennamen und wie in den Sprachen jeweils mit Eigennamen umgegangen wird, könnte man sehen, es gibt etwas, das eigenständig ist und dem Göttlichen nahe kommt. Und das Göttliche, das du bist, das jeder hier ist, in dem Sinne drückt sich aus im eigenen Namen. Und aber um jetzt eine Konvergenz zwischen den Sprachen herzustellen, sagt Benjamin, diese Konvergenz besteht in einer Eigentümlichkeit. Es besteht darin, dass die Sprachen einander nicht fremd, sondern a priori und von allen historischen Beziehungen abgesehen einander in dem verwandt sind, was sie sagen wollen. Und das Sagen wollen, das ist die einzige Möglichkeit in der Gebärdensprache, das sagen zu wollen, was man ohne Gehör eben in der Lautsprache nicht sagen kann. Und darüber sprechen wir jetzt mit Christopher Möller. Wie ist es dazu gekommen, dass Sie eben die Gebärdensprache erlernt haben, um eben auch als Gebärdensprachendolmetscher zu arbeiten? Was ist das für eine Ausbildung? Und aber vielleicht zuerst, wie kommt es dazu, dass man sich damit beschäftigt?
Gut, also bei mir war es eigentlich eher Zufall. Ich habe angefangen, Gebärdensprache zu erlernen während des Zivildienstes. Und ja, da kamen eines Tages zwei Gehörlose in die Jugendherberge, wo ich gearbeitet habe, und die dort eben übernachten wollten. Und ja, das waren auch noch zwei Gehörlose, die aus Japan kamen. Also die beiden konnten natürlich kein einziges Wort Deutsch und hören konnten sie auch nichts. Und so kam es, dass ich mir gedacht habe, es wäre mal was Interessantes, einfach Gebärdensprache zu lernen. Dann habe ich Gebärdensprache gelernt, in Kursen, die Sprache erlernt und dann verschiedene Praktika, Hospitationen gemacht, mir das angeguckt. Und dann später habe ich dann als Gebärdensprachdolmetscher gearbeitet und dann nochmal an der Fachhochschule in Frankfurt ein Studium zum Gebärdensprachdolmetscher gemacht.
Und um zu verstehen, was eigentlich was die Gebärdensprache ist, wäre die Frage, wie unterscheidet sich die Gebärdensprache von der Sprache, wie wir sie sprechen?
Also der Unterschied zwischen Gebärdensprache und Lautsprache ist der, dass, also ich sage immer gerne, dass Gebärdensprache dreidimensional ist. Gebärdensprache eine visuelle Sprache ist und im Hauptunterschied den Raum mitnutzt.
Ja. Und was sind dann Gebärden? Also,
ja, also Gebärden, landläufig sagt man gerne auch Gesten, aber Gebärden sind, man könnte es vergleichen wie mit einem Wort. Also ein Wort entspricht in etwa einer Gebärde. Eine Gebärde setzt sich zusammen aus einer Handform, einer Ausführungsstelle, einem Ausführungsort, wo diese Gebärde im Raum genutzt wird, und einer Bewegung. Also von wo nach wo die Gebärde ausgeführt wird. Und das zusammen ergibt dann eine Gebärde.
Und das ist dann auch dieses Raumpunktsystem, das man erlernt?
Oder? Ja, richtig. In der Gebärdensprache ist es so, dass man einen sogenannten Gebärdenraum hat, der vor dem Körper, der sich vor dem Körper befindet.
Ja.
Und die Gebärdensprache nutzt den Raum, um verschiedene Gebärden auszuführen, zum Beispiel auch Personen, um die es im Gespräch geht, zu positionieren und wieder darauf zu verweisen. Oder zum Beispiel Verbformen werden mit Hilfe von Bewegung dargestellt.
Ja, also wenn zum Beispiel man eine Geschichte erzählen will, dass eine Frau durch den Raum gegangen ist und sie geht da lang, wie drückt man das aus?
Das drückt man aus, dass man, also oder diese Frau...
Das ist vielleicht eine andere Geschichte, aber man kann es in der Gebärdensprache dann nur so ausdrücken, dass die Frau, die wir einfach sehen, eben da lang geht.
Ja. Es wird so, dass diese Frau in den Raum positioniert wird und dann anhand der Ausführung der Gebärde dargestellt wird, von wo nach wo sie läuft. Also das heißt, ob sie jetzt von links nach rechts läuft oder von rechts nach links. Und der Gebärdensprachpartner sieht natürlich, wie die Gebärde ausgeführt wird, ob sie von links nach rechts oder von rechts nach links ausgeführt wird. Und anhand dessen weiß man, die Frau ist da und da lang gelaufen.
Aber sinnvoll wäre das doch dann nur, wenn man sich überlegt, wenn man über eine Frau sprechen will, die vielleicht da irgendwo sitzt.
Ja, das klar, natürlich, wenn die Person anwesend ist, dann wird einfach auf sie gedeutet, damit man weiß, dass diese Person gemeint ist. Aber wenn man sich jetzt mit jemandem in Gebärdensprache unterhält und unterhält sich über eine dritte Person, die nicht anwesend ist, dann wird diese Person, ich sag mal, virtuell in den Raum gestellt. Und mit dieser Person kann man dann auch natürlich sich über diese Person unterhalten. Und der Gesprächspartner weiß dann, da man in dem Gebärdenraum diese Person, ich sag jetzt mal, wohin gestellt hat, weiß der Gesprächspartner, dass es um diese Person geht, die aber nicht anwesend ist.
Das heißt, kann man da auch einen Namen ausdrücken? Also wie Namen? Man müsste doch dann auch einen Namen irgendwie...
Ja, natürlich. Also,
aber ein Name als Bild ist ja dann auch schwierig, wenn eben Sprache über...
Also Namen, Abkürzungen etc., das wird buchstabiert. Also die Gebärdensprache ist genauso aufgebaut wie die Lautsprache. Also sie hat Gebärden, sprich Wörter, und ein Alphabet. Also das heißt, Namen werden buchstabiert.
Anton. Wie buchstabiert man Anton zum Beispiel?
A-N-T-O-N.
Ah, okay.
Per Fingeralphabet.
Ich fange an zu verstehen. Also, es müsste aber auch einen Unterschied geben im Denken. Oder wie schätzen Sie Ihr eigenes Denken ein? Wie stellen Sie sich Gedanken vor, die Sie dann eigentlich in ein räumliches Denken, Sprechen umwandeln müssen? Was ist das für ein... inwiefern... unterscheidet sich das möglicherweise in der Gebärdensprache, wenn Sprache eigentlich unseren Gedankenprozess formt?
Der Hauptunterschied ist, dass man, also wenn man dolmetscht oder auch in einem gebärdensprachlichen Gespräch, dass man das Gespräch bzw. die einzelnen Sätze dreidimensional wie in einer Bühne aufbaut. Also man baut die Sprache auf. Zum Beispiel, wenn es jetzt um mehrere Personen geht oder um verschiedene Aspekte, man stellt diese gesamten Personenaspekte in den Raum und baut das Gespräch anhand einer Bühne auf. Und das ist natürlich dreidimensionales Denken, also braucht ein sehr gutes räumliches Vorstellungsvermögen.
Und das wird auch ausgebildet während der Ausbildung, das räumliche?
Ja, natürlich. Die räumliche Anordnung der verschiedenen gebärdensprachlichen Aspekte wird dort auch ausgebildet.
Die Grammatik, also inwiefern unterscheidet sich die Grammatik der Gebärdensprache von dann der Sprache, wie wir sie sprechen?
Also die Gebärdensprache hat eine andere grammatikalische Anordnung der einzelnen Satzteile. Das ist das eine. Das ist mehr so ein bisschen wie im Englischen. Also das Verb steht immer zuletzt. Das ist das eine. Das andere ist natürlich, da Gebärdensprache eine visuelle Sprache ist, also ich sage mal dreidimensional, gehört in die Grammatik der Gebärdensprache der räumliche Aspekt mit dazu. Das heißt, es gibt sogenannte Richtungsgebärden. Hm. Das heißt, die Gebärde, in der Gebärde drückt man aus, von wo nach wo, je nachdem, wo die Gebärde ausgeführt wird, was diese Gebärde bedeutet. Das ist das eine. Und ein ganz wichtiger Aspekt ist auch noch in der Grammatik der Gebärdensprache, dass die Mimik ein grammatikalischer Bestandteil der Gebärdensprache ist.
Das mit den Bildern kann ja dann zu einem Problem werden, Dinge ausdrücken will, die sich aber dann vielleicht überlappen.
Ja, also, schwierig wird es bei lautsprachlichen Metaphern, weil Gebärdensprache ja eine visuelle Sprache ist und in Bildern ausgedrückt wird und eine Metapher ja schon ein Bild darstellt. Und es ist schwierig, ein Bild darzustellen, was mit einer doppelten Funktion besetzt ist. Das ist richtig, ja.
Wenn man jetzt zum Beispiel, das kommt ja auch bei Austin vor, also wenn wir von performativen, illokutionären Sprechakten ausgehen, dass dann immer schon gleich eine Handlung zum Beispiel ausgeführt wird, indem dass wir sprechen. Was passiert, wenn wir sprechen und zum Beispiel man verabredet sich und dann eben wird aber, während man sich verabredet, signalisiert in der Sprache beim Sprechen, dass man eigentlich nicht vorhat, sich zu verabreden. Wie wird das?
In der Gebärdensprache ist das relativ einfach. Da die Mimik Bestandteil der Sprache ist, wird das mimisch dargestellt. Das, was wir in der Lautsprache entweder auch teilweise durch Mimik auch zeigen, dass wir zum Beispiel irgendwie gar keine Lust darauf haben, uns mit jemandem zu treffen. Oder was wir per Intonation ausdrücken, anhand der Stimme, wird in der Gebärdensprache mit der Mimik dargestellt.
Und wie könnte man das, wie würde das aussehen?
Ja, wenn jetzt, wenn man in der Gebärdensprache zum
Beispiel... Treffen wir uns morgen um 2?
Ja, es ist vielleicht einfach an dem Beispiel zu sagen, wenn ich jetzt sage, ach, ich freue mich wahnsinnig, dich zu treffen, man meint aber, na, ich freue mich ja total, dich zu treffen. Es ist in der Gebärdensprache auch so, dass die Mimik die Gebärden unterstützt und natürlich in der Mimik dann eigentlich erwartet wird, dass man auch einen Gesichtsausdruck, der etwas freudiger ist, dass man den erwartet. Und wenn man aber sich eigentlich gar nicht freut, denjenigen zu sehen, hat man dann einen Gesichtsausdruck, der genau das eben nicht ausdrückt. Also von daher kann man das entsprechend genauso darstellen.
Ja, und wie drückt man so etwas wie Wut aus? Also
auch
wenn wir in der Sprache eigentlich Adjektive haben, um uns um Wut zum Beispiel darzustellen, wie macht man das dann in der mimisch? Also wenn es mimisch heißt?
Ja, zum Beispiel, wenn man die Augenbrauen sehr stark zusammenzieht, nach unten zieht, dann macht es einen sehr wütend, sehr grimmigen Eindruck. Also das ist eine Art der Mimik.
Und da gibt es halt dann
natürlich, ja, selbstverständlich.
Also nur so ein bisschen Augenbrauen?
Ja, natürlich. Man kann die Augenbrauen sehr weit hochziehen, ein bisschen runterziehen, so fragend mehr oder richtig zusammenkneifen.
Und das hat dann auch...
darstellen. Und dann ist natürlich auch in wie gebärdet wird. Das heißt zum Beispiel Schnelligkeit, was wir in der Sprache haben, laut werden oder schneller sprechen. Gibt es ja auch Nuancen, wie wir Sprache produzieren. Und in der Gebärdensprache ist das ähnlich. Man gebärdet schneller, vielleicht ein bisschen ruckartiger, impulsiver, das ist alles möglich.
Und wie ist es, was bedeutet das für Gehörlose, dass sie möglicherweise in einem Kommunikationssystem leben, das irgendwie eingeschränkter ist als das Kommunikationssystem, das wir als Sprechende und Hörende haben? Wie geht man damit um mit dieser eigentlichen Welt, dass diese Welt von uns auch nicht wirklich verstanden wird?
Also das Problem der Gehörlosigkeit ist, die Gehörlosen, ihr wichtigster Sinn ist das Augenlicht, das Sehen, weil sie damit fast alles aufnehmen. Und das Problem der Gehörlosigkeit ist, dass man Gehörlosigkeit nicht sehen kann. Also eine andere Behinderung kann man sehen, zum Beispiel ein Rollstuhlfahrer oder jemand, der blind ist. Das sieht man und weiß das. Es gibt jemanden, ich weiß es gerade leider nicht.
Es gibt
nicht
keine Zeichen für Gehörlose?
Um Gottes Willen, Gott sei Dank nicht.
Okay, ja, das hätte ja sein können. Hast du mal das erkenntlich gemacht?
Ich denke, dass wir aus den Zeiten doch etwas länger schon raus sind, oder? es gibt jemanden, der was sehr, sehr Schönes gesagt hat oder was sehr Zutreffendes. Blindheit trennt von Dingen, Gehörlosigkeit trennt von Menschen. Und zwar Gehörlosigkeit trennt von Menschen, indem Gehörlosigkeit eine sehr eingeschränkte Kommunikation haben. Und das ist schon, denke ich, auch weitaus schlimmer als eventuell ein Blinder. Gut, also ich möchte das um Gottes Willen nicht irgendwie quantifizieren, was schlimmer ist. Aber klar, man, als Blinder kann man Dinge nicht sehen, aber man hat eine vollständige Kommunikation. Gehörlose haben das nicht. Gehörlose haben natürlich eine vollständige Kommunikation, aber im Zusammenhang mit Hörenden, weil die meisten Hörenden eben keine Gebärdensprache haben und keine Gebärdensprache können.
Ja, und das ist dann ja auch noch ein Problem, dass die Gebärdensprache dann eine Sprache ist, die nur sehr wenige dann verstehen können.
Das ist richtig. Also gebärdensprachkompetente Personen sind einmal natürlich sogenannte CODAs, also Angehörige von Gehörlosen, sei es gehörlose Eltern oder gehörlose Kinder mit hörenden Eltern, wie auch immer, in welcher Konstellation. CODAs, dann natürlich die Personen, die in dem gebärdensprachlichen Bereich arbeiten, tätig sind. Aber ansonsten gibt es relativ wenige, das ist richtig.
Dann wäre eben die Frage Gebärdensprache. Also es gibt jetzt Grammatiken für die unterschiedlichen Gebärdensprachen in unterschiedlichen Ländern. Aber es gibt jetzt keine weltweit einheitliche Grammatik.
Nein. Also es gibt schon mal keine welteinheitliche Grammatik, weil das gibt es ja in unseren Lautsprachen ja auch nicht. Wir haben eine deutsche Lautsprache, eine französische Lautsprache, eine amerikanische Lautsprache und jede dieser Grammatiken, dieser Lautsprachen ist ja natürlich auch selbstverständlich unterschiedlich. Deshalb, sonst müssten wir keine anderen Grammatiken lernen, wie es im Englischen der Fall ist, die sich ja auch vom Deutschen unterscheidet. In der Gebärdensprache ist es genauso. Da gibt es eine deutsche Gebärdensprache, eine ASL, eine American Sign Language, eine British Sign Language, eine französische Gebärdensprache. Und diese Gebärdensprachen haben natürlich für unterschiedliche Bedeutung, für unterschiedliche Worte, unterschiedliche Gebärden und natürlich auch unterschiedliche Grammatiken.
Und warum oder wie kommt es, dass in Deutschland die Gebärdensprache so spät jetzt erst anerkannt wurde, also Anfang 2000 im Grunde? Wie ist das zu erklären, dass die anderen Länder im Grunde schon weiter sind in der Entwicklung ihrer Gebärdensprachen?
Ich denke, Hauptgrund dafür ist, dass die sogenannte oralistische Methode hier, auch man sagt ja auch deutsche Methode dazu, in der Bildung und Erziehung von Gehörlosen eine sehr wichtige Rolle gespielt hat, indem Gehörlose oral erzogen wurden, oral gebildet wurden. Das heißt, dass Gehörlosen versucht wurde, als erstes beizubringen, zu sprechen zu lernen und lesen und schreiben zu lernen. Nur muss man sich, das Problem an der Sache ist, muss man sich vorstellen, man hat als Gehörloser, sprich als von Geburt an Nichthörende, keine Hörerfahrung. Man weiß überhaupt gar nicht, wie sich das anhört, was man mit seinen Stimmbändern produzieren soll. Und das, denke ich, ist ein Hauptproblem, warum auch die Entwicklung von Gebärdensprache hier in Deutschland so rückständig ist. weil in den gehörlosen Schulen und in den Institutionen, die sich mit Erziehung und Bildung von Gehörlosen beschäftigt haben, gesagt wurde, wir müssen die Gehörlosen, Hörbehinderten dazu bringen, integriert zu werden, sprich mit Hörenden kommunizieren zu können.
Mit Hörenden?
Ja, weil sie dann...
Ohne dass sie sich selber hören können, das ist natürlich eigentlich absurd.
Ist von der Logik, naja...
Also da wäre schon die Frage, warum hat das so lange gedauert, dass das überhaupt anerkannt wurde, dass auch bestimmte Behindertengruppen, wenn man das so sagen kann, auch eine bestimmte, ja...
Ja, es ist halt natürlich oft so, das hängt auch damit zusammen, dass in den unterschiedlichen Gremien, in den unterschiedlichen Institutionen, die im gehörlosen Bereich gearbeitet haben, auch natürlich Hörende das Sagen hatten. Und dass man gedacht hat, wenn man eine Gruppe von Personen hat, also eine Gehörlosengruppe, dass man die integrieren muss. Und wie integriert man eine Gruppe? Ja, dass die eben sich mit anderen Hörenden verständigen können. Also müssen die Gehörlosen sprechen und lesen und schreiben lernen. Nur die Krux an der Sache ist, dass die Lautsprache für Gehörlose so eine Fremdsprache ist. Es ist nicht die Muttersprache. Die Muttersprache von Gehörlosen ist Gebärdensprache. Und das wurde halt mehr oder minder ignoriert und da hat man natürlich dann die Probleme.
Sind Gehörlose ja auch von Telefonieren oder auch dem Radio hören tatsächlich ausgeschlossen, weil das eindimensionale Medien sind.
Ja, definitiv.
Und wir dachten jetzt, es sei möglicherweise eine Verbesserung, wenn man zum Beispiel Bildtelefone entwickelt oder eben Mobiltelefone, die zum Teil auch größere Displays schon haben, um dann, dass sich Gehörlose so verständigen können. SMS ist wohl eine Möglichkeit, aber die Abbildung auf einem Display ist nicht ausreichend für die Gehörlosen.
Also ich sag mal so, von der Entwicklung in der Kommunikation für Gehörlose war es ein wahnsinniger Fortschritt. Das fing an mit Faxgeräten, dann natürlich Handys, sprich SMS. E-Mail ist auch ein ganz wichtiges Kommunikationsmittel für Gehörlose.
Ja.
Und aber wenn man jetzt zum Beispiel jetzt die allerneueste Technologie, zum Beispiel UMTS, nimmt, womit man ja auch Videos etc. und Bilder verschicken kann, das ist zwar ganz nett und schön, nur das Problem ist, einmal sind die Handy-Displays sehr klein. Ich denke, das ist sehr, sehr schwierig, das zu erkennen. Und wenn man sich mal vorstellen, Gebärdensprache funktioniert mit zwei Händen. Man braucht immer beide Hände. Und jetzt habe ich in der einen Hand das Telefon und womit gebärde ich jetzt noch? Also von daher denke ich,
halt
wird UMTS und
Stützen, Halskrausen mit Telefon.
Ja, genau. Und ich glaube, das wird auch jeder Gehörlose mit Sicherheit gerne machen, sich so eine Stütze vor dem Körper hängen, damit er in sein Handy hineingebärden
kann. Das würde auch gar nicht gehen, wenn eben diese Körperachse ja auch wichtig ist, um Vergangenheit und Zukunft
auszudrücken. Ja, also verschiedene Zeitformen, die ja durch den horizontalen Raum dargestellt werden. Und
man abstrakte, so etwas wie Begriffe ab. Also da wäre ja ein Satz, den man daraus da nehmen könnte, nämlich wir hatten die Überlegung, dass das ist ja, wenn bei Kant zum Beispiel der Raum a priori existiert als eine Annahme, dann wäre die Frage, wie kann Gehörloser zum Beispiel Philosophie studieren und wie würde man da versuchen, solche Sätze zu übersetzen?
Ja, also Philosophie ist etwas schwierig, aber ich sag mal, ansonsten kann man auch philosophische Ansätze kann man natürlich auch in Gebärdensprache ausdrücken. Ja, wenn dieser Ansatz sagt, der Raum war schon immer da, dann kann man das in Gebärdensprache selbstverständlich ganz genauso ausdrücken.
Wie sieht es dann aus?
Also gebärden würde man es folgendermaßen. Und
das war nicht zu hören.
Tja, das ist natürlich genau das Problem.
Ich dachte immer, dass man bei, aber vielleicht ist das tatsächlich dieses deutsche, diese deutsche Methode, dass man hier in den 70er, 80ern ja immer Leute hatte, die irgendwie völlig unverständlich irgendetwas, irgendwelche Laute von sich gegeben haben, möglicherweise, weil man versucht hat, gehörlosen Laute beizubringen, die sie also das, nicht sprechen können.
Ja, also das muss man
dachte, das sei ein Standard. Aber es ist
ja, also das muss man auch sagen, das ist schon eine sehr brutale Methode des Erlernens, des Sprechens. Man muss sich vorstellen, man hört es ja nicht. Man hört es ja nicht, was man spricht als Gehörloser jetzt. Und muss anhand der Vibration des Kehlkopfes, also wenn man sich jetzt während des Sprechens die Finger an den Kehlkopf hält, dann kann man spüren, dass bei verschiedenen Tönen der Kehlkopf anders vibriert. Und so lernen Gehörlose sprechen. Und also das muss man sich mal vorstellen, und dass das keinen Spaß macht, ich denke, das kann jeder nachvollziehen.
Die Dekonstruktion, könnte man das ausdrücken?
Keine Ahnung, weiß ich nicht.
Das war aber Ding. So wäre das auch jetzt einem Gehörlosen vermittelt worden, Dekonstruktion, keine Ahnung.
Ja, also es gibt auch gebärdensprachliche Poesie.
Mhm.
Es gibt auch
Können Sie
Gedichte,
da mal
solche
geben?
Formen. Also das gibt es auch, ja. Aber es ist halt eigentlich eine komplett andere Sprache. Es ist ja, es ist ähnlich, wenn man es vergleicht, das Deutsche und das Englische. Es gibt bestimmte Begrifflichkeiten im Englischen, für die es im Deutschen keine Übersetzung gibt, weil es einfach ein englisch feststehender Begriff ist. Und das Deutsche, man versucht dann durch Umschreibung genau diesen Begriff zu treffen, mit den Mitteln, die man in der deutschen Sprache zur Verfügung hat. Ja, es gibt einfach ein paar Ausdrücke im Englischen, genauso wie umgekehrt im Deutschen auch, die man nicht genauso übersetzen kann, weil es einfach kulturell geprägt ist, dieser Ausdruck. Und das ist in Gebärdensprache genauso.
Mhm. Ja. Und dass man jetzt in den Gehörlosenschulen, also den Gehörlosen auch Lesen und Schreiben beibringt, das ist sozusagen, aber das hat nicht mit der alten Methode zu tun, sondern das ist wirklich dieses, diese Möglichkeit, Lesen und Schreiben ist wichtig auch als Grundlage für die Gebärdensprache. Also
Nein. Also Lesen und Schreiben lernen hat mit dem Erlernen der Gebärdensprache absolut überhaupt gar nichts zu tun, weil Gebärdensprache ist ein bisschen wie Latein, ist eine gesprochene Sprache. Also Gebärdensprache, für Gebärdensprache gibt es keine Verschriftlichung. Es gibt zwar eine Notation für Gebärdensprache, das ist richtig, aber die wird nicht als Kommunikationsform von Gehörlosen genutzt, wie wir die Schriftsprache benutzen. Gehörlose lernen ja auch Schriftsprache und drücken sich auch dann in den Formen in der Schriftsprache aus. Notation der Gebärdensprache wird meistens nur für linguistische Zwecke benutzt. Das ist so wie die Lautschrift. Die benutzt auch keiner. Man schreibt ja keine Briefe in der Lautschrift. Und von daher ist jetzt laut ein schriftsprachlicher Erwerb zum Erwerb der Gebärdensprache überhaupt nicht vonnöten. Und es ist so, dass laut- und schriftsprachlicher Unterricht in gehörlosen Schulen heute natürlich auch noch ausgebildet wird. Das ist auch nichts Verkehrtes, das brauchen sie auch. Ja. Aber jetzt geht man dazu über, und es ist auch dringend an der Zeit, dass man sogenannte bilinguale Unterrichte hat. Das heißt, Unterrichte, die in Laut- und Schriftsprache auch natürlich unterrichtet werden, zum Beispiel deutsche Sprache, also deutsche Lautsprache, aber auch eben Unterricht in Gebärdensprache abgehalten wird. Und das, denke ich, ist das, was ganz wichtig ist.
Sie können ja auf jeden Fall, weil sie sehen können, doch lesen. Also das wäre ja irgendwie doof, wenn man sie aus dem Bücherlesen die aufschließen und alles in orale Kultur dann übersetzen würde. Das wäre ja irgendwie absurd. Man kann ja ein Buch nicht vorlesen. Oder kann man vorlesen in der Gebärdensprache?
Ja, natürlich, klar, man kann es übersetzen, aber natürlich vorlesen dann nur eben in Gebärdensprache. Man darf nicht vergessen, dass Gebärdensprache eine eigenständige Grammatik ist, die unterschiedlich ist zur Grammatik von der deutschen Lautsprache. Das heißt natürlich, wenn jemand einem Gehörlosen ein Buch vorliest, in Anführungsstrichen, kann der das natürlich auch vorgebärden. Nur wäre das dann eben in der Gebärdensprache, die eine andere Grammatik hat. Also er müsste es quasi übersetzen. Andere Möglichkeit wäre noch, im Gegensatz zur DGS, also deutschen Gebärdensprache, das LBG, das ist lautsprachbegleitendes Gebärden. Das wird aber meistens von Spätertaubten genutzt, also Personen, die nach dem vollständigen Spracherwerb durch Unfall oder sonstige Schicksalsschläge das Gehör verloren haben, genutzt. Und zwar ist lautsprachbegleitendes Gebärden. Es werden Gebärden genutzt, die aber der Grammatik der Lautsprache folgen, weil diese Personen eben schon die Lautsprache und lautsprachliche Grammatik als ihre Muttersprache erlernt haben. Mhm. Aber ein Gehörloser nutzt eben die eigene Muttersprache, die ja eben DGS ist.
DGS?
Deutsche Gebärdensprache, ja.
Also wie schnell muss man eigentlich sein, wenn man Gebärdensprachendolmetscher ist? Wenn ich jetzt hier etwas vorlese und man müsste das jetzt zum Beispiel übersetzen in simultan.
Richtig.
Geht das?
Ja, natürlich. Und
ist das abhängig von dem, von dem, was man...
Das ist genauso wie...
Sie könnten zum Beispiel auch telefonieren und dann, während Sie telefonieren, Gebärdensprache machen, indem man den Hörer laut stellt.
Ja, natürlich. Ja, das ist eine Gebärdensprachdolmetschen, ist eine Simultanübersetzung, okay, wie in der Lautsprache auch. Also das heißt, wenn ich einen englischen Redner habe und einen Dolmetscher, der das Ganze in Deutsch übersetzt, ist dieser Dolmetscher genauso von dem Redetempo des englischen Referenten abhängig wie ein Gebärdensprachdolmetscher von demjenigen, der spricht und das in Gebärdensprache übersetzt wird. Also man ist immer so schnell wie derjenige, der gerade spricht.
Vielleicht könnte man hier einen Ausschnitt, vielleicht tatsächlich etwas Philosophisches, Selbstverwirklichung und Weltaneignung. Können Sie das simultan versetzen?
Na, dann probieren
also, wenn
wir
ich
das
jetzt
mal
vorlese, denn der Begriff der Selbstverwirklichung, der sich aus meinen bisherigen Überlegungen ergibt, unterscheidet sich einerseits von einem verbreiteten Sprachgebrauch, demzufolge die Orientierung an Selbstverwirklichung für so etwas wie die Kultur des Narzissmus steht oder für die Haltung selbstbezogener Individuen, das ist echt schwierig zu lesen und zu gucken, die sich unter Absehung von Absehung, war das übersetzt? Okay, die sich hier unter Absehung von den Bedürfnissen und Rechten anderer in ihren Obsessionen verwirklichen wollen. Wunderbar.
Ja.
Das war von Rahel Jäcki, Entfremdung. Zur Aktualität eines sozialphilosophischen Problems. Okay, wunderbar.
Ja, also beim Dolmetschen ist das immer so, man muss auch etwas länger warten. Also, ich lese vor und ich muss ein paar Sekunden warten, weil ich so lange warten muss, bis die komplette linguistische Information da ist. Das heißt, bis der komplette Satz gebildet ist, weil ich die gebärdensprachliche Grammatik ja anwende. Das heißt, ich muss den Satz grammatikalisch umbauen.
Ja.
Und ich brauche alle Satzteile, um mir dann in der simultanen Übersetzung dann einen gebärdensprachlichen Satz zu bilden.
Okay, wunderbar. Vielen Dank.
Thank you. war ja nun wirklich mal ein außerordentlich spannendes Gespräch. Gerade wenn man mal sich irgendwie bewusst macht, dass wir eine rein visuelle Sprache in ein Medium geholt haben, was ja damit nun wirklich da dem so unfreundlich ist, dadurch, dass es ein rein akustisches Medium ist, was ihr ja auch alle mitgekriegt habt in dem Augenblick, in dem ein Wort gedolmetscht wird und für euch nur Stille herrscht, was ja eigentlich vermutlich die Erfahrung genau umgekehrt von denjenigen ist, die diese Sprache brauchen.
Die sozusagen als Gehörlose, die das Sprechen der anderen nicht verstehen können. Und wenn wir im Radio Sprachen dolmetschen lassen, dann entsteht der Effekt für die, die hören können, dass sie das nicht sehen können, was eigentlich gedolmetscht wird.
Das heißt, wir reproduzieren quasi in unserem Medium deren Alltagserfahrung.
So. Ja, dieses ausgeschlossene Beins.
Ja. Wobei wir auch überlegt hatten, die Teile unserer Sendung nochmal in Gebärdensprachen übersetzen zu lassen und euch das auch visuell erfahrbar zu machen, möglicherweise auf einer Homepage. Aber das ist noch nicht...
Ja, also Informationen über die Sendung findet man auch auf der Webseite, also auch auf Radio X kann man dann, weil wir haben noch keine eigene Seite, aber unter Redaktion Universal kann man auf die fehi.org-Seite gehen und dort ist auch Axiom Wissenschaftsmagazin angelegt als Link und da sind auch Texte von euch. Von euch, ja.
Also sollte sich das nochmal entwickeln und wir kriegen tatsächlich eine Teilübersetzung in Gebärdensprache, dann werden wir darauf nochmal hinweisen in der nächsten Sendung oder je nachdem, wann das zustande kommt, dann könnt ihr euch das auch mal nochmal anschauen.
Ja, genau, weil was uns noch gerade eingefallen ist, was passiert, wenn man einem gehörlosen Kind eine gute Nachtgeschichte erzählt mit Gebärdensprache und das Kind schläft ein? Okay, das ist eine Aufgabe, die ihr bis zum nächsten Mal lösen könnt. Und einen fiktiven Roman, einen Roman müsste man auch erfinden, der in Gebärdensprache erzählt wird. Das sind also so Themen, die wir versuchen dann weiter zu bearbeiten. In der nächsten Sendung dann auch zum Thema Sprache, die im Juli dann gesendet wird. Diese Sendung wird jetzt am 17. Mai gesendet und eben dann im Juni, dem 3. Mittwoch. Okay, am Mikrofon verabschieden sich
Renata Martins,
Anja Nowak
und Felicia Herrschaft. Und wir bedanken uns für die bei den Mitwirkenden.
Bis bald. Auf jeden Fall. Ja.
Who is it? Well, he's a very complicated client. Who is? I can't tell you. Can you give me a hint?